Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Warnieck
und Florian Schwarz. Es ist tatsächlich die 50. Folge, die wir von Brexit on Toast ausstrahlen, ausüben, ausprobieren, aussprechen, auskarteln. Und dazu haben wir uns eigentlich was ganz Besonderes vorgenommen. Wir wollten nämlich eigentlich verkünden, dass der Brexit nicht mehr ist. Dass er nicht mehr ist. Was heißt das? England ist wieder in der EU.
Das wäre schön gewesen.
Es ist nicht so.
Das war natürlich ein wahnsinniger Trick jetzt.
Ja.
Aber ist es oder
Prank,
ist es nicht?
Ein Prank.
Ja, deswegen dauert diese Ausgabe auch nur 50 Sekunden.
Weil die Antwort ist
das
nein.
War's. Die Antwort ist leider nein. Benita, aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wie immer, du warst im Land dort drüben, bist über den Kanal geflogen oder mit dem Zug?
Nee, diesmal geflogen.
Okay, ja. Als Korrespondentin eigentlich unterwegs und hast dann aber nur all four a good day sein lassen. Oder wie sagt man da?
Wie alle vier, was?
Ja, gerade sein lassen.
Ach so, alle, ja,
nee. All four straight.
Oder? Ja, ich wollte, ja. Ich war eben in Großbritannien, war ich 2 Wochen sogar, und bevor ich losfuhr, dachte ich so, ah toll, das ist ja wirklich die Gelegenheit, um für unsere 50. Folge jetzt mal endlich auch andere Stimmen, nicht immer nur mein Gesülze und eure Fragen.
Unsere extrem investigativen Fragen.
Eure investigativen Fragen und so weiter. Dachte ich, ich gehe mal, während ich so unterwegs bin, ich war mit unserem Sohn da, den wir nämlich jetzt auf der Insel gelassen haben in einem Internat, der Abendtropf. Mm. Jedenfalls habe ich da gedacht, dann gehe ich da immer so rum mit meinem Handy, das geht ja alles heutzutage, und frage mal so ganz normales Volk, was mir so vor das Mikro läuft, was
Voxpops,
exactly, was sie vom Brexit halten und was, oder ob sie, wie sie es jetzt finden, dachte ich so, ja, kann man ja in London ist es ja auch einfach, die Leute anzusprechen, ist nicht so wie hier, das immer, wenn du jemanden ansprichst, den du nicht kennst, die Leute erstmal warten, denken, was soll ich dir was abkaufen oder was sprechen sie mich eigentlich an, sondern erstmal wird eigentlich gerne geplaudert. Und dann hat sich aber Verschiedenes ergeben. Zum Beispiel habe ich mich ganz schlimm verletzt am Bein und konnte gar nicht aus dem Haus erstmal.
Ah.
Das war schon mal schlecht, weil was der Leute, also mein Sohn vom Brexit hält, das weiß ich, die wollte ich dazu nicht befragen. Und dann, ich habe es irgendwie nicht geschafft, innerlich. Ich konnte mich nicht dazu durchringen. Und auch deswegen, ich habe dann überlegt, warum eigentlich nicht.
Ja.
Weil es wirklich nach wie vor einfach so ist, wie man kann, was heißt nach wie vor, aber man kann es nicht mehr, man kann es nicht ansprechen. Thema ist nicht ansprechbar.
Also hattest du wirklich Hemmungen?
Ja, ich hatte wirklich Hemmungen.
Zu großer Elefant im Raum.
Der ist so riesig, dieser Elefant, dass man, und gut, in London ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eher einen trifft, der sagt, ja, war der letzte Schmarrn, ist natürlich groß, aber wo die Schule ist vom Leute, es ist nicht weit von London, aber das sind die, also Border, Hertfordshire und Essex, das sind eigentlich wirklich Brexit Heartlands. Also wenn ich da noch ein bisschen rumgegangen wäre, hätte ich sicher viele Begeisterte, oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht Begeisterte oder Stimmen, die eben sagen, ja, war super, aber ist halt nicht richtig durchgezogen worden oder sowas hätte ich da vielleicht gehört. Aber leider muss ich jetzt für diese 50. Folge sagen, ich habe da echt auf ganzer Linie versagt. Aber auch wie so stimmungstechnisch, atmosphärisch kam mir das so, war irgendwie schlecht.
War es nicht so, aber du hast also mit gar niemand reden können.
Ich habe null gesammelt.
Null gesammelt.
Doch, stimmt. Ich habe schon mit einem Freund habe ich geredet, der ist ein also ich weiß nicht, er ist nicht bei den Tories, aber er ist auf jeden Fall ein lebenslanger Tory-Wähler, so ein typischer, ganz typischer Vertreter seiner Zunft, der, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, der mir tatsächlich auch dann irgendwann gebeichtet hat, dass er ja für den Brexit gestimmt hat, aber wünschte, er hätte es nicht. Also, und er hat auch nie damit gerechnet damals, dass es durchkommt, sondern weil so in der typischen, so, naja, es ist so ein kleiner Scherz, das mal, sagen wir mal, ja, verlassen wir halt Europa. Und er bereut es zutiefst. Also zum Beispiel, der hat 2 Kinder und die eine, die Tochter will wahnsinnig gerne in Deutschland studieren zum Beispiel und kann relativ gut Deutsch, hatte Deutsch in der Schule, was sehr selten ist in England, dass jemand Deutsch in der Schule hat. Und das geht natürlich jetzt alles nicht oder nur viel schwieriger. Und überhaupt ist das eigentlich ein relativ weltoffener Typ. Und mit dem habe ich mich tatsächlich getroffen. Der arbeitet in London für den Council of Westminster. Council of Westminster das ist wie eine Stadtverwaltung. Mhm. Jetzt nur von dem Stadtteil Westminster, aber das ist natürlich ein Riesenstadtteil mit wahnsinnig viel, vor allem Businesses und Regierung ist in Westminster und Leute, die da auch leben. Da arbeitet er und hat mir erzählt, dass sie eine Anmeldung haben für eine Rallye, also wie so eine Demo mit diesem Menschen, den wir auch schon öfter erwähnt haben, Tommy Robinson. Das ist einfach ein Rechtsextremist, ein ganz normaler Rechtsextremist.
Ist es der diese Demo organisiert hat, die große? Ja,
genau, das war das.
Okay, die waren ja vor zwei Wochen oder so mit doch,
glaub, waren 100.000. 120.000 Leute da oder so.
Okay, und was bringt der so für einen Wind rein?
Und da war auch Peter Biström von der AfD war auch dabei.
Ja, gut.
Ja. Hat mich der Ferguson hinterher gefragt, aber da war einer von euren dabei. Was ist das für einer?
In der Blue Man Group.
Ja, die treffen sich eben auch alle gerne zusammen. Ja, und dann hat er mir noch erzählt, dass demnächst nämlich im Mai sind in Großbritannien nämlich wieder Council, also so Local Elections und sowas. Und das auch in Westminster. Westminster war früher immer Konservative, alle, also die Councillors und auch die MPs, die ins Parlament, immer alles Konservative. Und bei der letzten Wahl ist es an Labour gefallen, wegen eben diesem Labour-Landslide. Aber inzwischen, in allen Umfragen in Westminster, wie in ganz vielen Umfragen im Land, liegt Reform weit vorne. Also Nigel und seine Leute.
Ja. Kann man sagen, es droht jetzt auch sowas, wie es ja auch in Frankreich war oder auch in Italien, in Spanien noch nicht so, aber dass diese quasi bisher etablierten konservativen Parteien dann eigentlich in die Bedeutungslosigkeit rutschen. Also könnte das jetzt auch passieren? Also
im Moment ist es auf jeden Fall so, was Cammy Badenoch sagt, das interessiert irgendwie niemand, das ist die Tory-Vorsitzende. Und was aber Nigel Farage irgendwie von jedem Dach kräht, ist also morgens, mittags, abends auf allen Kanälen. Und das ist wirklich schockierend, also wirklich schockierend zu sehen, weil hat er immer noch nur 5 Abgeordnete und nicht irgendwie mehrere. Es ist es ist erstaunlich. Seine simplen Messages, die wir jetzt ja alle hier schon kennen, auch die den Podcast hören kennen, die zu Genüge. Wiederholt er und er kommt ständig zu Wort, auch in, weißt du, so diesen Sendungen, so Talkshows ist er ständig vertreten, aber andere Parteien, also Lib Dems, die viel mehr Abgeordnete haben, kommen eigentlich nie vor, zum Beispiel die Grünen, die genauso viel Abgeordnete haben, kommen nie vor, sind aber jetzt trotzdem ein bisschen im Aufschwung im Moment.
Wollte der nicht irgendwie so ein paar Leute auch noch um sich trommeln, der Farage, um dann so eine starke Allianz anzuführen? War das nicht eine Idee?
Er wird sicher gerne Leute um sich trauen. Also es sind auch, ein, zwei Tories sind defected, sind jetzt Reform-Mitglieder geworden. Also auch MPs, also die im Parlament sitzen. Aber nicht, also es ist höchstens zwei, vielleicht sogar nur eine Person. Aber die Gewichtung im öffentlichen Diskurs, die er hat, oder ist einfach riesig.
Unverhältnismäßig.
Unverhältnismäßig und genau, die Labour-Partei, das ist wie hier, die Labour-Partei starrt da irgendwie hin und redet auch die ganze Zeit nur von Migranten und von weiß nicht was, anstatt was anderes zu sagen, und Keir Starmer, dessen Stuhl wird immer wackeliger, weil er eindeutig, ihm fällt nichts ein, also ihm selber fällt nichts ein oder vielleicht fällt ihm was ein, er traut sich es nicht zu sagen. Und man fragt sich, weil die Engländer, wir dachten ja auch eine Zeit lang, gut, die sind vielleicht uns ein bisschen voran. Die haben schon vorher die EU abgelehnt und sind durch diese Entwicklung gegangen. Und dann haben sie gemerkt, oh Gott, das war ja wirklich eine saublöde Idee. Mhm. Weil den Umfragen zufolge auch wollen, sagen ja die meisten, es war schlecht, wir wollen zurück. Aber jetzt trotzdem in den anderen Umfragen wiederum, was willst du wählen in deiner Council Election, liegt Reform so weit vorne. Und in allen seinen Auftritten wird Farage aber auch eigentlich nicht zur Rechenschaft gezogen für seine Rolle im Brexit, für das ganze russische Geld, was da reingeflossen ist, kommt überhaupt nicht vor. Und gerade letzte Woche wurde ein Reform, der war der Vorsitzende der Reformpartei in Wales und war schon damals im Europäischen Parlament Abgeordneter unter Nigel Farage, wurde gerade rechtskräftig verurteilt in England. Da hat es auch zugegeben, dass er russische Gelder angenommen hat, um im Europaparlament russlandfreundliche Fragen zu stellen, also mal kritisch nachzufragen. Das ist wirklich in der Reformpartei ein relativ großes Tier. Es hat zugegeben, ist verurteilt, russische Gelder angenommen zu haben, für russische Propaganda eigentlich zu verteilen im Land. Das weiß fast niemand. Das kommt in der Presse fast nirgends vor. Wenn das jetzt ein Labour-Mensch wäre oder von einer anderen Partei, da könnte man sich gar nicht retten vor diesem Thema. Mhm. Es ist schon komisch. Ich weiß auch, weil natürlich die Engländer gleichzeitig sehr stark, sie sind eben, Europa ist in einem hybriden Krieg mit Russland und Putin ist ganz schlimm und wir stehen auf der Seite, ganz fest auf der Seite der Ukraine. Das ist ja, das wird ja auch gesagt, das passt alles, passt irgendwie nicht mehr zusammen, vorne und hinten nicht. Und ich glaube auch deswegen vielleicht, war ich so ein bisschen so, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich hier sagen soll.
Oje, und wie schlägt sich in dieser ganzen Gemengelage Keir Starmer? Hat er den Laden so im Griff?
Nee, überhaupt nicht.
Nicht?
Nee, überhaupt nicht. Die Labour-Partei hat gerade ihre Konferenz, es ist immer Conference-Season, da ist erst war Reform dran, dann die Lib Dems, jetzt ist Labour dran. Und das war dieses Jahr wirklich schon so, bevor der Konferenz, haben sich Labour-Backbencher, also Leute, die im Parlament sitzen, aber keine wichtigen Funktionen haben, die Hinterbänkler, haben sich zu Wort gemeldet in den wichtigsten Nachrichtensendungen und gesagt, ja, also wenn Keir Starmer dies und jenes, wenn es so weitergeht, dann muss der weg. Und ich meine, die haben ja erst vor einem Jahr ungefähr gewonnen und mit einer riesen Mehrheit. Aber denen ist er nicht links genug. Und das kann ich auch gut verstehen, weil ich meine, seit er an der Macht ist, haben sie eigentlich mehr oder weniger Mitte-Rechte Politik gemacht. Und so offen deinen Parteianführer anzugreifen, nach so kurzer Zeit, wenn du so eine Mehrheit hast, das ist schon, das sagt schon was. Und es wird überall spekuliert, wie lange ist Keir Starmer noch dabei, wie lange kann er noch, dann ist seine Deputy Prime Minister Angela Rayner, die eben sozusagen die Linke vertrat, eine coole Frau, die aus dem Norden von England kommt, was schon mal immer zeigt, aha, working class, so ungefähr. Dann war die schon mit 16 ist die Mutter geworden, hat auch ein Kind mit irgendeiner Einschränkung und ist wirklich hat es ganz allein geschafft, in der Labour-Partei rise through the ranks und ist eben Deputy Prime Minister, war sie. Und die ist dann gestürzt über da hat sie irgendwie vergessen, eine Steuer zu entrichten für ein Haus, was sie gekauft hat, hat sie irgendwie vergessen, wobei sie anscheinend auch, weil sie eben einen behinderten Sohn hat, könnte das auch eigentlich okay gewesen sein, jedenfalls wurde das enthüllt und dann in der Presse und Nacht ist dabei, ist es also ein Kinkerlitzchen im Vergleich zum Beispiel, was ich gerade von den Russen und dem Geld, was sie der Reform, also und die musste tatsächlich gehen. Keir Starmer hat sie nicht verteidigt, hat sie fallen lassen. Er hätte auch sagen können, also macht mal erstmal die ganzen anderen Skandale da und dann schauen wir nochmal hier. Und Angela hat ja auch gesagt, ja, und sie hat es jetzt gezahlt, alles klar. Nein, er hat sie fallen lassen. Dann hat er sein ganzes Kabinett umgebaut, deswegen. Es sind einfach alles Anzeichen der Schwäche. Ja. Der Mann sitzt auf einem extrem wackeligen Stuhl.
Ah.
Und die Tories sind komplett, denen hört keiner zu. Und ich bin ja nach wie vor, glaube ich, dass Nigel Farage die Tories übernehmen wird. Und dann, weil sonst kann er nicht Premierminister werden, das kann gar nicht sein, das will er vielleicht auch gar nicht. Aber er wird ständig is he our next Premier? Is Nigel Farage our next Premier?
Die Frage wird gestellt.
Dauernd gestellt.
Aber du brauchst ja auch eine gewisse Manpower, um dann so eine Regierung zu bilden.
Na klar.
Deswegen, gut, wir wissen ja, dass, wenn wir uns mit Populismus beschäftigen, ist die Qualifikation natürlich erst recht überhaupt gar kein Thema, sondern im Gegenteil, ist eine Nicht-Qualifikation oder sogar eine Verachtung für ein Thema ist eigentlich eine Qualifikation. Ja. Insofern ist das Reservoir dann relativ groß.
Allerdings, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade mal wir kriegen, glaube ich, noch einen Gast in unser Studio.
Für den Schluss haben wir noch einen Überraschungsgast, die Fragen stellen wird, nämlich drei Zuschauerfragen.
Drei Zuschauerfragen von einer Zuhörerin.
Aber hello, du darfst doch kurz in die Lounge.
Du darfst noch kurz dich setzen und dann darfst du uns was fragen.
Der wird gehandelt als...
Naja, das heißt, er wird gehandelt.
Nein, gehandelt
wird ständig,
nicht, sondern...
ständig schon in den Raum geschmissen. Was wird denn dann, wenn Nigel Farage unser Premierminister ist oder wenn das wäre? Was sind denn seine... Was sind seine Policies? Ich meine, hallo, was sind deine Policies? Du hast doch, warum fragt ihn überhaupt jemand? Der hat 5 Abgeordnete und er hat auch keine Policies.
Was mich interessieren würde mal, weil wir reden ja immer auch vom unterschiedlichen Wahlrecht haben wir ja in vielen Folgen, in den letzten 50, 49 Folgen gehört. Die Umfragen, die jetzt kursieren, wo man sagt, Farage ist bei einer unfassbaren Prozentzahl, also und dann vorne, aber wir haben ja dann immer unser Wahlsystem im Kopf. Also sind die Umfragen dann auch so gestrickt, dass man sagt, pro Wahlkreis machen wir jetzt und schauen jetzt, das dann am Ende aussehen würde?
Nein, ist es eben nicht. Und das, weil sie ja schon seit ganz vielen, das habe ich auch schon x-mal erzählt, schon 2012 oder so hatte damals die Brexit-Party, da wie die hießen, hatten 12,6% der Stimmen. Aber eine Person im Parlament.
Ja.
Und das ist natürlich auch schwierig, wenn sich das nie abbildet im Parlament, was die Leute eigentlich schon so wählen. 12,6% der Stimmen, damals war die AfD hier auch so stark. Das waren ja noch goldene Zeiten. Und da war schon überall, um Gottes Willen ist die stark und hatten ja dann auch so viele Leute im Parlament. Dort konnte man das so lange ignorieren, weil halt dann ein Hansel im Parlament war und so. Mhm. Ja. Deswegen ja, meine Meinung, oder nicht meine Meinung, aber dass er eigentlich müsste er irgendwann sagen, okay, Tories, ich übernehme euch. Ich löse meine Reform Party auf, weil die Tories werden nicht ihren Namen ändern. Das ist die älteste Partei überhaupt, die es gibt. Ich übernehme euch netterweise. Ihr seid zwar ein lahmer Haufen, aber I'll whip you into shape. Und mit mir werdet ihr die Wahl gewinnen. Und das halte ich für sehr möglich, dass sie dann auch wirklich gewinnen würden, weil das eben dann die Tories sind. Mhm. Aber wo das eben Leute lässt, wie meinen Freund Fergus oder noch so einen anderen, die eigentlich alte Tories sind, nicht Faragisten sowieso nicht, aber der eine auch zumindest überhaupt kein Brexiteer, wo finden die dann ihre politische Heimat auch so? Ja,
Das würde ja auch heißen, dass sich ein Stück weit wahrscheinlich dann natürlich Reform etwas entradikalisieren müsste eventuell, oder die müssen sich dann was Neues suchen.
Ich weiß es nicht, weil die anderen tun, also was jetzt die Migration angeht, tun alle in dieses Horn, weil es ist ja auch immer schön zu behaupten, da ist unser Problem in den Migranten, das ist das schlimmste Problem, wenn wir die endlich rausschmeißen, dann ist alles wieder herrlich, das ist ja sehr angenehm, das kennen wir ja von unserem Land hier auch. Und da haben wir allerdings viel mehr Migration als die. Und Labour hat tatsächlich in der Zeit, in der sie an der Macht sind, ist die Migration gesunken. Und vor allem auch die berühmten Boote, die immer über den Kanal fahren. Mhm. Das One-In-One-Out-Policy, die mit Macron vereinbart wurde. Das sind natürlich alles kleine Tropfen auf dem heißen Stein. Aber die absoluten Zahlen sind gesunken, aber das liest du auch nirgends. Also,
gut, aber Fakten werden ja eh grundsätzlich überschätzt.
Die sind das eben ist egal klar, und deswegen sagen auch viele Labour-Leute, inzwischen Keir Starmer ist einfach der Falsche, weil der ist seinem Charisma frei. Der sieht immer aus, als hätte er Angst, wenn er auf der Bühne steht, als würde er irgendwie so ins Licht starren, in irgendwelche Scheinwerfer. Also ich finde schon, dass...
Also jetzt so auf der außenpolitischen Bühne hat er sich ja ein bisschen besser hervorgetan.
Ja, aber weißt du, sie sind ja auch mit Trump, also sie hoffen ja immer noch auf einen großen amerikanischen Deal, wegen Brexit.
Ja. Und das wäre jetzt ja auch der Zeitpunkt, jetzt würde ich sagen, wir nehmen nämlich mal zur 50. Folge unseren Special Gast mit.
Wir kennen uns alle nicht
aus. Astrid, kommt hierher, kannst du dich da draufsetzen? Ist das in Ordnung, der Stuhl?
Ja.
Ja, also du musst hier mit reinsprechen. Schön, dass du extra hier angereist bist zur 50. Folge und jetzt die Möglichkeit hast, alle deine Fragen, die du in
49 Folgen gesammelt hast, an die Melita zu stellen. Du musst aber ganz nah ans Mikro gehen, sonst kennst du unsere
Zuhörer innen nicht. Zum Thema Brexit on
Toast. Kannst du auch was anderes fragen?
Weil wir müssen nämlich pass auf, eine kurze Sache noch. Wir haben am Schluss nämlich immer unsere Royal-Rubrik.
Ja, da hätte ich halt eine Frage jetzt.
Genau, eben. Wunderbar.
Also ganz aktuell, oder
was? Naja, letztlich sozusagen ist das also ich habe keine Ahnung, ob ihr darüber schon gesprochen habt, weil ich bin ja jetzt erst später reingekommen, aber das war doch ein Ausverkauf Royals vor Trump, sorry. Habt ihr darüber gesprochen?
Noch nicht, weil das kommt erst in unserer royalen Phase. Aber
das ist ja ein Cliffhanger.
Also wir haben natürlich schon auch davor, also in der Folge 49 haben wir darüber schon gesprochen, da war es nämlich genau der Cliffhanger, den wir jetzt ja auch einlösen müssen.
Ja, genau. Naja, aber das, aus meiner Sicht, ich bin nicht die Expertin an der Stelle, aber dieses Affentheater, entschuldige, Das kann man eigentlich nicht wirklich so stehen lassen. Was war das denn?
Ist so schrecklich, da hast du absolut recht. Ich meine, dieses Theater, wie der Trump in der Kutsche irgendwie immer im Kreis im Garten, also im Park gefahren, weil ja natürlich auch gar keiner da stand, der irgendwie jubeln wollte. Mhm. Ich meine, es ist schon wirklich sau peinlich.
Ja. Und das ist zu deinem Stichwort Ausverkauf.
Ja,
das ist der reinste Ausverkauf gewesen. Ja. Und wie weit muss ich mich wirklich aus dem Fenster lehnen, um mich so anzubiedern? Das ist meine Frage.
Und ja, es gab da verschiedenste, also alle möglichen Theorien. Also erstens wissen alle, dass King Charles extrem unglücklich war, dass er diesen Unhold empfangen musste. Mhm. Ich glaube, im Land selber sind viele Leute wirklich sehr angepeint gewesen von der ganzen Situation und auch natürlich dann diese Show, dieses Pomp and Circumstance für niemand, also nur für Trump, dass er da irgendwie rumfährt und meint, er hat irgendwie einen tollen Besuch. Und dann gab es auch dieses Foto mit Melania und Trump und dann der König und Camilla. Mhm. Und Melania hatte irgendwie ein gelbes Kleid und Camilla ein blaues. Und da wurde also, habe ich da eine Spekulation in Großbritannien, was heißt es? Ist es Ukraine oder ist es Europa?
Das ist Europa.
Was ist es? Ja. Wobei Melania wahrscheinlich ja eben eine russische Agentin ist. Jedenfalls
hatte sie da auch den Hut, Don't Kiss Me Hood.
Den hat sie, glaube ich, den hat sie doch eigentlich immer an.
Den hat sie auch nachts an.
Am Anfang kam sie als Stehlampe irgendwie, da war sie doch so.
Das habe ich auch gesehen. Das war so.
Ja.
Aber jetzt nochmal zu den dazu noch eine technische Frage, weil es ist ja eine Besonderheit, dass jetzt ein und dasselbe Staatsoberhaupt diese Ehren oder Weihen ja zum zweiten Mal bekommen.
Ja.
Weil aber ja dazwischen ja noch Joe Biden war, also quasi ja keine zwei nacheinander folgenden Amtszeiten waren, ist es deswegen dann zu rechtfertigen oder war das jetzt wirklich einfach eine Ausnahme?
Nee, es war wirklich eine Ausnahme und ich glaube, das ist alles der Verzweiflung geschuldet, ohne den eigentlichen Wurm, nämlich den Brexit, den immer noch 4,6% GDP im Jahr kostet. Mhm. Hätten sie, glaube ich, diese Erniedrigung nicht aus, und auch der König wahrscheinlich gesagt, ich glaube, ihr spinnt ja, dass ihr mir den hier ins Haus holt. Mhm. Und während Trumps Rede abends am Bankett, da gibt es ja verschiedene Aufnahmen, wie man wirklich, man sieht einfach, dass King Charles es kaum schafft, nicht zu lachen. Obwohl es eigentlich zum Weinen ist, aber er kriegt es kaum hin. Und natürlich gab es dann Fotos von, ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hat. Es war ja alles in Windsor, diese Tafel, 160 Leute an einem Tisch.
War ja auch das ganze Silicon Valley, war ja auch
was,
da.
Was gab es denn zu essen, weiß man das?
Ich glaube, was
vegan Dutchie ist. Originals.
Mich würde auch interessieren, wie würde wohl The Crown diese ganze Szene beleuchtet haben insgesamt?
Das weiß ich nicht. Da musst du Peter Morgan fragen, wenn er das Drehbuch
darüber
dazu
könnte schreibt. Man ja mal fantasieren.
Also es ist auf jeden Fall schon, ich finde, schon deutliche Humiliation. Was ist dann Großbritannien eigentlich noch? Außer irgendwie halt, du hast einen König und fährst in der Kutsche rum und das kannst du halt. Aber du hast eigentlich nichts mehr zu sagen. Du musst dich in den Staub werfen vor diesen absoluten Horrorleuten, die da ankommen. Und mit welchem Ergebnis? Gar keinem. Weil also, dass dabei was rausspringt, ist extrem unwahrscheinlich. Also bis jetzt ist noch nichts dabei rausgespringt.
Nee, der Deal. Wo ist der Deal?
Ja, eben, wo ist der Deal?
Das ist die Erwartungshaltung.
Und dann habe ich aber heute noch gelesen, auch zu den Royals, ganz brandheiße Info, dass, also Charles ist ja natürlich ein Umweltfreund und will immer den CO2-Ausstoß senken und er macht immer die Heizungen aus, also macht immer die, und die Lichter macht er auch gerne aus. Und im Buckingham Palace hat er ja die Temperatur des Pools senken lassen, was bei den Angestellten nicht so gut ankommt, weil das ist eine der sogenannten Perks der Angestellten im Buckingham Palace, dass sie da schwimmen dürfen, weil der König schwimmt da selber bestimmt nicht. Die dürfen nicht, da schwimmen.
Das wusste ich auch nicht. Ist das ein Outdoor- oder Indoor-Pool?
Das ist Indoor, aber Indoor. Es ist hinten angebaut in den Parkern, aber Indoor.
Ah, okay.
Und,
auf Steuergelder.
Ja, aber jetzt nicht mehr so teuer, weil eben Charles. Weil
deutliche, also der ist jetzt nur bei 12 Grad.
Ja, ja.
Da ist natürlich.
Aber als Royal von der Reduktion des Footprints zu reden, ist auch lustig.
Und die haben schlechte Verträge, Gas und Gas und Elektrizität, aber stand halt auch in der Zeitung, da haben die ganz schlecht verhandelt und die zahlen viel zu viel für, also nicht nur für den Pool, für die ganzen Paläste.
Die haben damals, glaube ich, bei der Katharina Reiche den Gasvertrag abgeschlossen.
Wahrscheinlich, ja, ja.
Ja, also ja, die zahlen
so. Wir waren nicht auf Verivox.
Wir waren nicht bei Check24.
Nee, Check24. Mensch. Hat denen nichts gebracht. Naja, die sind halt auch nicht mehr in der Europäischen Union wie sollten sie denn dann da sozusagen Check 24 nutzen?
Die überhaupt sind auf sich allein gestellt.
Ja. Sie sind tatsächlich auf sich allein gestellt, die Briten, und deswegen auch dieses wirklich erniedrigende Spektakel mit Donald Trump. Ich glaube nicht, dass er einen zweiten Staatsbesuch gekriegt hätte ohne Brexit.
Und es wird ein Deal rauskommen? Nein.
Du weißt ja so wahrscheinlich zeigen. Nicht.
Vielleicht hat er es jetzt auch inzwischen wieder vergessen. Das weiß man ja auch nicht. Also erlebt er relativ viel, und das ist ja schon wieder 2 Wochen her.
Ja, ist es ein Deal viel. or no
ja, ist, Deal? Ich glaube auch nicht, dass...
Aber ich glaube, sie hätten es ja auch wahrscheinlich dann nicht gemacht, wenn die anderen nicht auch alle solche Sachen gemacht hätten, oder? Also momentan hat man den Eindruck, alle überbieten sich ja in diesen etwas kindischen Verhaltensweisen. Ist eigentlich ja wie wenn du so ein sehr lästiges Kleinkind irgendwie im Griff halten musst, damit es halt
Weihnachtsabend noch irgendwie erträglich ist. Ja, aber deswegen hatten wir auch schon, glaube ich, in der vorigen Folge gesagt, wie frustrierend wir sind, dass zum Beispiel die EU sich nicht viel selbstsicherer dem entgegenstellt, auch als zu sagen, wir sind hier die letzte Bastion der liberalen Ordnung vielleicht, regelbasierten Ordnung. Wenn man sich, war das gestern oder war es in Amerika, wo dieser unsägliche Heini da, der Verteidigungsminister, Kriegsminister ist, der hat irgendwie 800, habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Nee. Der hat aus der ganzen Welt, aus allen American Bases und auch in Amerika, die Oberbefehlshaber und die nächsten Befehlshaber und also diese ganzen Leute dringend einfliegen lassen nach Washington, glaube ich, oder maybe auch in eine andere Stadt. Die mussten alle kommen, also du sitzt irgendwie in Okinawa und passt da auf, dass der Russe nicht kommt oder der Chines muss da nach Amerika fliegen. Und es war öffentlich angesagt, das heißt, alle wussten, die sind um 14.30 Uhr in diesem Gebäude, die sämtliche Top Brass of the American Military, all of them. Und alle dann so, was sagt der jetzt an? Sagt er irgendwie, ihr seid alle entlassen oder also was ist das? Und dann hat der Mann auf der Bühne hinter so einer riesigen, natürlich Flaggendings, hat er, also ihr müsst euch das anschauen. Ich kann es nicht erklären, man muss es gesehen haben.
Was hat er gesagt? Er hat sie eingeschworen.
Ach so. Er hat sie auf irgendeinen Schwachsinn eingeschworen. Das war eine reine Performance, wie so ein schlechter Hollywood-Film. So.
Naja.
Und was er gesagt hat, das kann man alles gar nicht wiederholen. Und dann hat er, der Raum war aber komplett still, nur, weil das sind halt ernsthafte Military Men, die wissen, sie müssen irgendwie zuhören, aber sie müssen auch nicht lachen oder so. Wenn
halt vielleicht hat er gesagt, der Pool hat nur noch 12 Grad.
In Washington. Nee, ja. In London.
Ach toll.
Ja, also das muss man sich
mal anschauen. Eine halbe Stunde sind die, also das muss man sich wirklich, das wurde auch lang angekündigt.
Ja. Ich glaube, wie gefährlich das auch ist. Ich meine, unsere Heinis sitzen in dem Zimmer.
Ah, nee, okay. Aber das ist ja jetzt, berührt ja den Brexit nur.
Ja, apropos, nur am Rande. Wie wichtig ist deine Qualifizierung dann im.
Wir sind weil, ja bei immer, unsere Subtext ist ja Populismus in der Praxis. Ja, und
Farage und Trump sind ja alles dieselben Leute. Und Farage kopiert ja auch Trump ganz oft, wie zum Beispiel jetzt neulich, apropos Royals, da noch eine kleine Episode, ich weiß nicht, wahrscheinlich am Schluss. War es nämlich so, dass wir erinnern uns an Trump im Wahlkampf, they're eating the cats, they're eating the dogs, ja, in Springfield, Ohio. Ich meine, wir erinnern uns alle dran. Ja.
War ein schönes Lied auch.
Ja, es ist ein guter Hit geworden.
Und genau dies hat jetzt Farage probiert. Bei der Reform Party Conference, die gerade war, trat natürlich auch irgendein verrückter Arzt auf, der dann gesagt hat, Impfen macht uns, also was halt, macht uns alle autistisch und so, das finden wir also ganz doof. Da wurde Farage dann schon darüber befragt, einmal bei so einer Talkshow im Radio, glaube ich, ist das jetzt Reform-Politik, dann auch wenn sie dann jetzt dann Premierminister sind, wird dann hier nicht mehr geimpft und so, oder sind sie auch der Meinung, dass Impfen Autismus, sagt er, ja, ich weiß es nicht, das ist immer seine Antwort, ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, aber lässt es halt im Raum stehen. Und man denke nur an Contagan, da dachte auch jeder, das ist völlig harmlos. Also so, ja, so ist geht die Rhetorik. Und dann hat er noch gesagt, was hat er gesagt? Ja, apropos Ausländer und so, ganz schlimm, weil die essen ja die Schwäne. Die braten einfach die Schwäne und essen die. Und die Schwäne in verschiedenen Gewässern in Großbritannien gehören ja der Crown, also der Property of the Crown. Wenn du einen Schwan irgendwie da brätst oder umlegst, dann steht da drauf Todesstrafe noch.
Echt?
Beziehungsweise jetzt Knast
also für immer wahrscheinlich. Weil es gibt ein tolles Rezept, wie bereitest du einen Schwan zu? Du sammelst so große Kieselsteine und legst die in so eine Reine, da legst du dann den Schwan rein und und schiebst es in den Ofen bei 250 Grad und das bäckst du so lange, bis die Steine weich sind, dann isst du die Steine und schmeißt du weg. Ja, das ist das Rezept.
Also die 50. Ausgabe von Brexit on Toast.
Rezept,
ja. Mit Rezepttipp am Schluss. Das ist sozusagen das gratis Add-on. Und dementsprechend jetzt noch die Prognose, ob wir nochmal 50 Folgen schaffen werden müssen. Ja, das weiß
ich
nicht.
Also wie gesagt, ich hatte auch schon überlegt, ist die 50. unsere letzte Folge, weil ich eben schon eine Psychose kriege, dass ich nicht mehr über Brexit sprechen will. Das kann ja eigentlich kaum sein. Ja. Das müssen wir dann eben besprechen. Und das ist unser Cliffhanger.
Ja.
Wann gibt es die nächste Folge und wird es sie überhaupt geben?
Ja.
Das
Das ist ein Cliffhanger, den ich kaum bestehen werde an Spannung.
Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal in DM und hole mir Cliff. Gibt es überhaupt noch?
Ich grüße dich ein. Also herzlichen Dank,
Kai, wo man so vom
Zuhören. Und herzlichen Dank für die Infos von Veneta. Herzlichen Dank, lieber Tobias. Herzlichen Dank, liebe Astrid, für den
Besuch. Unser erster
Studiogast und vielleicht auch letzter.
Who knows? Aber bitte abonniert uns und jetzt zum Schluss müssen die Hörerzahlen nochmal richtig hochgehen.
Genau.
Zum Schluss?
Vielleicht ist es auch wieder der Beginn einer neuen Leidenschaft.
Wo eine Tür zugeht, macht immer mal eine andere Tür auf.
Ja, das sage ich auch immer.
Das ist Hanoi, Alex Blechle.
Gut. War's das?
Ja, goodbye. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.